Episode 340 Lokalisierungsprozesse. Eisen to go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich David Altmann bei mir im Podcastgespräch. Er ist Customer Success Representative für ein Unternehmen im Kontext von Sprachdienstleistungen. Hallo David.
Hallo Götz, vielen Dank für die Einladung und hallo an alle Zuhörer.
Ja, schön, dass du heute dabei bist. Jetzt verwendet ihr da den Begriff Localization. Da bin ich ganz offen und sage, der ist mir in dem Kontext mit dieser Bedeutung da das erste Mal begegnet. Und jetzt müssen wir vielleicht zum Einstieg auch den Zuhörern da ein bisschen unter die Arme greifen. Was versteht man da drunter? Zu Deutsch Lokalisierung, wobei ich glaube, Localization ist nicht ganz eins zu eins zu übersetzen, eben in der Abgrenzung zu klassischer, was man vielleicht meinen könnte, Übersetzungen.
Genau, also die meisten Leute sind sehr, denen ist der Begriff Übersetzungen sehr bekannt und das ist auch relativ selbstredend, was das bedeutet. Es gibt natürlich Unternehmen, die spezialisieren sich rein auf die Übersetzungen und da ist es auch zutreffend, wenn man von Übersetzungen spricht. Bei etwas größeren und damit auch etwas bei etwas größeren Firmen, die auch ein größeres Angebot haben an Dienstleistungen, spricht man dann eigentlich eher von Lokalisierung. Und also rein bezogen auf die Übersetzung kann man sagen, bedeutet die Lokalisierung, dass man eben dann sich bei der Übersetzung an die Zielgruppe anpasst, denn verschiedene Sprachen haben dann auch verschiedene Art und Weisen, wie sie zum Beispiel Zahlen schreiben, also das Komma. Man kennt es ja aus dem Amerikanischen, da schreibt man ein Punkt, da statt einem Komma, zum Beispiel bei 2,0. Aber auch dann Interpunktion, Grammatik und so weiter. Also das wäre Lokalisierung, sagen wir, rein auf die Übersetzung bezogen. Es gibt aber auch dann, oder man kann es auch etwas breiter oder genereller betrachten und da würde ich sagen, könnte man Lokalisierung so definieren, dass man sagt, da werden auch kulturelle Aspekte mit einbezogen, wenn man Inhalte für Zielgruppen in anderen kulturellen und sprachlichen Zielmärkten anbietet. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel, oder da gehören sogar Farben dazu, dass man sogar auch farbliche Aspekte anpasst. Also man hat jetzt Marketingmaterial, wie auch immer, und hat da bestimmte Farben drin und das ist in unserem Kulturkreis, sieht das ganz gut aus. Aber die Farben könnten dann vielleicht etwas anderes in anderen Kulturkreisen signalisieren. Also man denkt jetzt zum Beispiel an das Rote im Chinesischen. Die rote Farbe in China ist etwas Positives, Glück und Erfolg, wie auch immer. Und während in unserem Kulturkreis die rote Farbe eigentlich eher Gefahr ausdrückt. Mhm. Ja, also solche Aspekte gehören da auch dazu, wenn man das als Lokalisierung betrachtet.
Okay, und ich könnte mir vorstellen, dass da bestimmte Dinge zusammenkommen, wenn man jetzt auch noch Branchen und Bereiche in Anführungszeichen, also innerhalb von Unternehmen, aber vielleicht eben auch übergreifend mit betrachten muss.
Mhm. Also welche Branchen und Bereiche davon abgedeckt werden, es kommt natürlich immer auf das Unternehmen drauf an. Wenn es jetzt ein Unternehmen ist, das sich natürlich rein im Sprachraum, im eigenen Sprachraum bewegt, dann wird das natürlich keine Relevanz haben. Aber sobald man international verkauft, seine Produkte oder seine Dienstleistungen, dann sind bestimmte Bereiche und Branchen natürlich sehr betroffen. Also Abteilungen, ja, sobald man international verkauft, sind viele Abteilungen betroffen. Das kann Training sein, das kann Compliance sein, das kann speziell natürlich vor allem auch die technische Dokumentation für die Betriebsanleitungen, aber auch Marketing und so weiter und so fort. In manchen Bereichen, in manchen Industrien können die Unternehmen das selber entscheiden, was sie in verschiedenen Sprachen anbieten. In anderen Branchen ist es vorgegeben, speziell zum Beispiel in der Medizintechnik, die ja sehr reguliert ist. Mhm. Da ist sehr vieles gesetzlich geregelt, speziell was jetzt regulierte Inhalte wie das Labeling oder die Produkt, die, wie sagt man, die Gebrauchsanweisungen und so weiter anbelangt. Also im Prinzip sind sehr viele Branchen eigentlich da betroffen, speziell dann, wenn man international verkauft.
Ja, jetzt wo du so ein paar Stichworte genannt hast, da könnte ich mir dann gleich noch vielleicht das ein oder andere Beispiel vorstellen. Mir ging jetzt da spontan durch den Kopf so Themen auch wie Produkthaftung, die dann vielleicht nicht unbedingt reguliert sind. Trotzdem kann man da, glaube ich, ziemliche Böcke schießen, um es mal so auszudrücken. Diese alte Geschichte von der Katze in der Mikrowelle und so weiter, wo das, glaube ich, das allererste Mal entstanden ist, dass man halt was reinschreibt, wo sich vielleicht in einem Kulturkreis keiner auf die Idee kommt und in einem anderen Kulturkreis plötzlich absurde Geschichten passieren.
Also das hat sicherlich eine lange Tradition, die falschen Übersetzungen, die dann auch die Runde machen, mehr oder weniger weltweit heute im Zeitalter von Social Media, möchte man das eigentlich vermeiden. Denn da will keiner irgendwie durch die Presse gehen für irgendwie eine schlechte Übersetzung. Insofern, deswegen ist es natürlich auch sehr wichtig, dass man dann auch mit einem qualifizierten Dienstleister zusammenarbeitet. Es gibt Dienstleister, die spezialisieren sich auf, oder im Idealfall sollte dieser Dienstleister auf die Branche spezialisieren, mit der der Kunde zu tun hat, damit man auch die entsprechenden Fachbegriffe kennt. Es reicht nicht, und es ist so, das typische Beispiel ist, dass die Firmen oft sagen, ja, wir brauchen keine Übersetzungsdienstleister, wir machen das alles intern, denn wir haben da eine Mitarbeiterin, die spricht 18 Sprachen und die macht das alles, ja, oder also mal übertrieben ausgedrückt. Das kann man machen, das ist aber eigentlich, wenn man solche Fachexperten hat, die werden in der Regel nicht dafür bezahlt, dass sie Übersetzungen machen oder Korrektur lesen. Die kann man besser einsetzen. Und die sind dafür da, dass man eben, dass keine Katzen in der Mikrowelle landen, wenn man dann zusammen mit einem qualifizierten Dienstleister dann noch ein Proofreading, wie wir das nennen, durchführt, damit solche Sachen nicht passieren.
Ja, ich habe da persönlich auch immer mal wie so das Erlebnis, wenn ich eine Bedienungsanleitung lese, und das hat jetzt mit der Sprache an sich erstmal gar nichts zu tun, ob das jetzt übersetzt ist oder im Original, aber manchmal habe ich so das Gefühl, der Mensch, der das geschrieben hat, der wusste genau, wie das Ding funktioniert oder wie er es entwickelt hat vielleicht sogar, aber wie man es anwendet, dann als unbedarfter, im Extremfall dümmster anzunehmender User, habe ich dann manchmal so das Gefühl, hat er das selber ausprobiert? Und ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus Mittenaspekt ist und da vielleicht jemand in Anführungszeichen Unbedarftes vielleicht einen Blick drauf hat, den jemand, der ganz tief drinsteckt, gar nicht haben kann, oder?
Also da bin ich jetzt zu wenig mit den Leuten involviert, die dann tatsächlich die Betriebsanleitungen schreiben, aber ja, die Ingenieure, die das Produkt entwickeln, sind nicht unbedingt die besten, um das Produkt dann auch zu beschreiben oder die Verwendung des Produktes. Und deswegen gibt es ja vor allem dann auch in größeren Unternehmen die spezielle Abteilung der technischen Dokumentation. Die nehmen den Input auf dieser Ingenieure, die sicherlich super Arbeit leisten. Und die technischen Redakteure, wie der Name schon sagt, sind Redakteure und schreiben dann die Betriebsanleitung in der Art und Weise, wie das der Anwender dann auch verwenden kann. Denn man darf nicht vergessen, dass auch eine Betriebsanleitung, auch wenn man sagt, die wird ja eh nie gelesen, wenn sie dann mal gelesen werden muss, sollte die auch wirklich die Informationen in präziser richtiger Art wiedergeben. Denn am Ende des Tages ist auch dieses Handbuch dann ein Benutzererlebnis. Ja, und warum möchte ich diesem Kunden, warum sollte ich diesem Kunden nicht ein angenehmes Benutzererlebnis geben, wenn er entweder dabei ist, sich mit dem Produkt vertraut zu machen oder wenn er ein Problem hat und das die Lösung in der Anleitung suchen möchte?
Ja, und ich glaube, das ist eben ein wichtiger Aspekt, weil es über den eigentlichen, wie soll man es ausdrücken, über den eigentlichen Nutzen fast schon hinausgeht. Weil die Funktion ist ja davon erstmal unabhängig. Nehmen wir mal an, die Funktion an sich ist gegeben. Nur ich als ja dummer Anwender verstehe es nicht. Und was ist dann schuld? dann bin typischerweise in meiner eigenen Wahrnehmung bin jetzt nicht ich selber schuld, sondern das dumme Ding.
Ja, also wie gesagt, deswegen gibt es eben diese technische Dokumentationsabteilung, vor allem in größeren Abteilungen, und die wissen dann sehr gut, wie man die Anweisungen der Ingenieure so formuliert, dass die dann auch verstanden werden. Und oftmals sind die dann auch zuständig dafür, dass die Übersetzungen organisiert werden, sodass es dann auch in allen möglichen Sprachen verständlich bleibt.
Ja, und ich glaube, das ist dann eben der spannende Aspekt, wenn ich dann vielleicht kulturelle Unterschiede einbeziehen muss und so die Klassiker, du hast eingangs gesagt, wie Punkt statt Komma oder eben, dass die Billion halt im englischen Sprachgebrauch dann im Deutschen nur die Milliarde ist. Das muss man sich immer wieder vors geistige Auge holen.
Also das können sicherlich auch interne Mitarbeiter machen. Und bei geringem Übersetzungsaufwand ist das vielleicht auch eine gute Lösung. Oder dann vielleicht mit vereinzelten Freelancern zu arbeiten. Aber sobald der Übersetzungsbedarf durchaus groß ist, macht es auf jeden Fall Sinn, dann mit einem großen Dienstleister zu arbeiten oder einem größeren Dienstleister zu arbeiten, weil einfach da auch dann Übersetzer da sind, die sich mit diesen Aspekten auskennen.
Ja, und eben, das ist jetzt meine Vermutung, und eben dann auch mit kulturellen, nationalen Unterschieden, wie du das mit der Farbe vorhin angedeutet hast. Ich glaube, bei Zahlen gibt es durchaus ja ähnliche Dinge, dass halt eine Glückszahl, jetzt im Deutschen sagt man typischerweise, glaube ich, die 7 und die Unglückszahl die 13, das muss ja in anderen Kulturkreisen nicht 1:1 das Gleiche sein.
Genau, also zum Beispiel, ich habe ein paar Jahre Chinesisch gelernt an der Uni und da ist mir noch bekannt, dass wie man das Wort 4 ausspricht im Chinesischen, also S, da gibt es dann ein ähnliches Wort, das sich ähnlich anhört, das heißt Tod, ja. Und deswegen gibt es, glaube ich, in chinesischen Flugzeugen keine vierte Reihe. Also ist jetzt wieder so ein, hat jetzt nichts direkt mit Übersetzung zu tun, aber das ist definitiv so ein, sind so Sachen, wenn man da qualifizierte Linguisten / Übersetzer hat, die da auch mitdenken dann eben und die den Kulturraum erkennen, weil sie in diesem Kulturraum leben. Also das sind ja bei uns alles Muttersprachler, die in dem Land der Zielsprache leben. Für die ist es ja alles vertraut, was die kulturellen Aspekte anbelangt. Und die können da sicherlich auch mitdenken und sagen, Mensch, das sollten wir vielleicht jetzt nicht verwenden, weil dieses und jenes einfach in unserem Kulturkreis so nicht positiv oder was auch immer ist. Und das können vielleicht interne Angestellte nicht unbedingt wissen.
Ja, ich glaube, das fällt ja dann ganz oft eben in dieses weite Feld, ich weiß nicht, was ich nicht weiß.
Ja.
Und das ist im Grunde ja das, ja, schon fast das gefährlichste Unwissen. Über das, was man nicht weiß, sich bewusst zu sein, da kann man ja was dran arbeiten. Aber das, was man halt gar nicht auf dem Schirm hat, der klassische blinde Fleck. Wenn ich mir jetzt, du hast schon ein bisschen angedeutet, technische Redaktion. Ich möchte es insofern noch ein bisschen vertiefen. Wenn ich mir jetzt eine klassische Prozesslandschaft des Unternehmens, eines produzierenden Unternehmens anschaue und dort halt irgendwo ein Produkt entsteht oder eben eine Dienstleistung geplant wird, was ist dann jetzt aus deiner Sicht der ideale Zeitpunkt, sofern es sowas geben kann, wann ich über solche Dinge über meine Märkte nachdenke, sollte ich das im Extremfall vielleicht machen, bevor ich überhaupt angefangen habe? Oder kann man im Extremfall sagen, das ist halt, also ein bisschen überspitzt ausgedrückt, das ist halt der Papierkram, den mache ich zum Schluss? Oder sollte ich irgendwo zwischendrin anfangen?
Ja, ich weiß nicht, ob es da die Lösung schlechthin gibt. Aber sobald sich ein Unternehmen das Ziel steckt, international zu agieren und international zu verkaufen, sollte man sich spätestens dann eigentlich schon mal mit dem Thema Lokalisierung beschäftigen. Denn Lokalisierung ist ja nicht nur das, was man mit dem Inhalten, den geschriebenen Inhalten zum Beispiel im Zielland macht, sondern man kann ja schon im Voraus sicherstellen, bei der Erstellung der Inhalte, dass das möglichst übersetzungsgerecht ist. Ja, und das gibt das sogenannte übersetzungsgerechte Schreiben, dass man, wenn man das nicht weiß, oder wenn man es weiß, kann man dadurch sich ein bisschen Kopfweh ersparen in der Zukunft, wenn es dann tatsächlich an das ganze Thema Lokalisierung geht, also Kopfweh im Sinne von Zeit, die man dafür braucht, aber auch Geld, die man dafür dann letztendlich einsetzen muss. Und natürlich auch die Qualitätssicherung kann davon betroffen sein. Also kurz gesagt, es schadet nicht, sich dem Thema schon so früh wie möglich zu widmen, wenn man denn weiß, dass man international verkaufen möchte.
Und vielleicht da dann auch schon jemand fragen, weil auch wieder dieses, könnte ich mir vorstellen, dieses ich weiß nicht, was ich nicht weiß, eine Rolle spielt, da frühzeitig jemand einzubeziehen, wenn ich dann mal weiß, ich möchte in diese Regionen, in diese Kulturkreise, in diese Länder verkaufen, auf was muss ich denn alles achten? Nicht, dass ich zum Beispiel, mir fällt jetzt nichts Dummes ein, außer dem Stift, den ich hier vor mir liegen habe, nicht, dass ich den halt in der Farbe mache, der halt in dem Kulturkreis die Farbe halt vielleicht Unglück bedeuten würde.
Ja, ja. Also ich sage, es geht nicht nur, im Prinzip geht es ja nicht nur darum, dass man den Kunden das bietet, was er möchte und braucht, in puncto Inhalten, sondern es geht ja auch darum, dass man möchte vermeiden, dass das ganze Thema Lokalisierung irgendwie etwas führt, das einen ständig viel zu viel kostet und auch viel zu viel Kopfschmerzen bereitet, weil Qualitätsprobleme da sind und so weiter. Und man muss ja, im Prinzip hat man drei Möglichkeiten. Entweder man macht gar nichts, man wartet einfach drauf, lässt die Dinge so passieren, wie sie passieren, was vielleicht nicht unbedingt die beste Lösung ist. Oder man stellt jemanden ein, wovor vielleicht viele Unternehmen scheuen, weil sie nicht wissen, was ist der Return on Investment und so weiter für so einen Angestellten mit einer Thematik, von der ich nichts weiß als Geschäftsführer oder als wie auch immer. Und die dritte Option ist dann letztendlich, dass man sich mit einem Dienstleister zusammensetzt und sich einfach mal in einem unverbindlichen Gespräch austauscht. Die Dienstleister sind in der Regel ja bereit, in Vorleistung zu gehen und zu sagen, okay, wir unterhalten uns gerne mit dir, lieber potenzieller Kunde, um zu sehen, um dir das Basiswissen sozusagen zu vermitteln. Als Dienstleister hat man ja den Vorteil, dass man sagt, ich kann dem Kunden oder dem potenziellen Kunden einiges an Know-how übermitteln, denn im Prinzip würde es ja nicht selber machen können, sondern er ist dann ja eigentlich darauf angewiesen, dass er jemanden hat wie einen Dienstleister, der es dann umsetzen kann. Insofern sollte man durchaus, glaube ich, die Chance nutzen, informierende Gespräche mit Dienstleistern zu haben, um sich einfach ein bisschen schlauer machen zu diesem ganzen Thema. Und basierend darauf kann man dann auch dann entscheiden, wie man weiter vorgeht.
Ja, das finde ich jetzt insofern einen interessanten Gedanken, weil in einem klassischen Produktionskontext habe ich ja durchaus auf einer abstrakteren Ebene eine vergleichbare Entscheidung, die ich mal treffen muss. Baue ich diese Komponente selber? Habe ich also eine sehr breite Tiefe, je nachdem, wie man es betrachten will, Wertschöpfungskette? Oder lagere ich sowas an den Zulieferer aus und beziehe dann den aber doch so weit mit ein? Und da sehe ich durchaus Parallelen, dass ich ihn halt als Know-how-Träger mitnutze und beide Seiten letzten Endes was davon haben.
Ja, das ist sicherlich das ideale Ziel, dass es eine Win-Win-Situation wird, beziehungsweise eine Win-Win-Win für den Kunden, für den Dienstleister, aber auch dann für diejenigen, die Inhalte dann konsumieren. Deswegen im Idealfall, aber das gilt wahrscheinlich nicht nur für unsere Industrie, sondern auch für alle anderen Dienstleister, die Unternehmen so haben, sollte das keine Zweckgemeinschaft sein, sondern eine Partnerschaft, wo der Kunde dem Dienstleister vertraut und der Dienstleister im Prinzip immer bemüht ist, nach bestem Wissen und Gewissen die Prozesse des Kunden zu optimieren in puncto Lokalisierung.
Das war jetzt nochmal ein gutes Stichwort, Prozesse. Und da ist mir, und im Grunde ist so, jetzt aus meiner Sicht, unser Gespräch ja auch ganz am Anfang bei mir auf dem Schirm aufgetaucht, diese Möglichkeit, weil ich in deinem LinkedIn-Profil den Begriff sehr prominent Prozessoptimierung gesehen habe. Und jetzt da eben auch wieder so ein bisschen durch die eher Industrieproduktionsbrille geblickt, einfach mal platt gefragt, was war der Hintergedanke oder was war deine Assoziation, diesen Begriff zu verwenden? In einem Kontext, wo ich ja jetzt nicht eben U-Stahlpfeile also wo ich nicht physisch was verändere, sondern wo ich eher auf einer Dienstleistungsebene unterwegs bin.
Also ich denke, Prozessoptimierung kann man für viele, wenn nicht sogar alle Bereiche in einer Dienstleister-Kundenbeziehung, vielleicht sogar im Leben anwenden. Wie sagten die alten Griechen, Panderei, also alles fließt. In diesem Sinne, ja, in diesem Sinne muss man sagen, alles entwickelt sich weiter, nichts steht still. Und das Gleiche gilt auch für Lokalisierungsprozesse. Was vor 10 Jahren gut war, das ist heute sicherlich nicht mehr ideal. Und jetzt haben wir natürlich auch das ganze Thema künstliche Intelligenz und so weiter. Also da wird sich sehr, sehr viel tun, glaube ich, die nächsten Jahre auch in unserer, oder nicht nur, sondern aber auch in unserer Industrie, sodass einfach Prozessoptimierung sollte ein wichtiger Teil sein der Beziehung. Das heißt im Prinzip für mich letztendlich, dass egal, ob es jetzt ein Freiberufler ist oder ein Unternehmen oder eine kleine Übersetzungsagentur oder ein großer Language Services Provider, wie man Neudeutsch sagen würde, also Sprachdienstleister, der ein großes Spektrum an Dienstleistungen hat. Egal, welche Option man wählt, der Partner, den man auswählt, sollte nicht nur das tun, wofür er bezahlt wird, nämlich Übersetzungen oder Sprachdienstleistungen anbieten, sondern eben auch dabei helfen, die Prozesse kontinuierlich zu optimieren. Mhm. Was das in der Zukunft heißen wird, müssen wir mal schauen. Wie gesagt, Stichpunkt KI. Aber es hat sich auch in der Übersetzungsindustrie sehr, sehr viel getan über die letzten 20, 30 Jahre, sodass dass es immer gut war, einen fortschrittlichen Partner an der Hand zu haben, der da dass sich das ja alles auch aneignen muss, so wie die Dinge passieren und wie sich die Technologie entwickelt und dann die seine Kunden entsprechend berät auch.
Ja, da bin ich jetzt ein bisschen neugierig, weil so wieder als Laie man natürlich selber ein bisschen damit in Berührung kommt, so im Sinne von DeepL, Google Translate und was es noch alles gibt. Mhm. Und da aber jetzt mal die Chance genutzt, mit einem Fachmann darüber zu reden, was hat sich da getan in den letzten Jahren? Weil ich glaube, dass das eben auch interessant ist für jemanden, der gar nichts mit dem Thema zu tun hat, aber vielleicht dadurch den einen oder anderen Déjà-vu-Effekt hat oder ach, so kann man das auch machen.
Ja, also ich hatte jetzt ja vorher schon erwähnt, dass auch die, oder das Stichwort Technologie erwähnt, die wenigsten Leute wissen oder zumindest diejenigen, die nicht so sehr involviert sind in das Thema Übersetzungen, weil sie mit einem Übersetzungsdienstleister zusammenarbeiten, wissen, dass das auch in die Übersetzungsindustrie sehr, sehr technologiegetrieben ist. Vor 20, 25 oder vielleicht sogar 30 Jahren kam jemand mal auf die Idee zu sagen, Mensch, kann man nicht die Übersetzungen, die ich erstelle, irgendwie abspeichern, um sie dann für die zukünftigen Übersetzungen wiederzuverwenden, das, was ich schon mal übersetzt habe. Ja, also man denkt da vor allem an die Betriebsanleitungen, die ja oft sehr repetitiv sind. Mhm. Da sind ganze Abteilungen drin oder ganze Sektionen drin, die immer wieder gleich sind. Und warum sollte man die immer neu übersetzen? Und dann, das ist die sogenannte Translation Memory, wurde dann geboren, oder die Translation Memory Technologie, wo dann übersetzte Segmente, also vielleicht muss ich nochmal kurz einen Schritt zurück machen. Unsere Übersetzer übersetzen heutzutage nicht mehr im Word-Dokument oder was auch immer für ein Dokument, was man da bekommt, sondern es wird alles in diese Translation Memory eingespielt und die Übersetzer sehen dann oder arbeiten dann in dieser Translation Memory Plattform. Und die Technologie gibt ihnen dann sozusagen jedes Segment, also meistens Sätze vor, so wie sie halt im Handbuch vorkommen. Und dann wird ein Segment nach dem anderen übersetzt. Und sofort, nachdem es abgespeichert wird, wird es abgespeichert in einer Datenbank. Mhm. So, und dann, wenn dieses Unternehmen jetzt zu diesem Handbuch für die Maschine X ein neues Handbuch hat für eine Maschine Y, die aber in der Bauart sehr gleich ist, dann kann eben der Dienstleister einen Abgleich machen und sehen, okay, diese Teile sind neu, alle andere Teile sind gleich, die muss ich nicht mehr übersetzen. Ne? Und dann wird halt nur noch das Neue übersetzt. Und die Translation Memory, die bestehende, wird dann auch dafür verwendet, für den neuen Teil wieder zu schauen, okay, was ist ähnlich und kann sozusagen ähnlich übernommen werden. Das heißt dann im Prinzip, dass der Übersetzer dann die Übersetzungen können je nach Ähnlichkeit der Dokumente sehr viel schneller und sehr viel kostengünstiger angeboten werden oder auf den Markt kommen. Und auch die Qualitätssicherung ist dadurch gegeben, weil halt gewisse Sachen im Handbuch immer gleich übersetzt werden und da wenig Raum für Flexibilität oder für kreative Neuschöpfungen, wie auch immer, ist in der Übersetzung. Ja. Also das ist sehr, sehr, und das ist schon ziemlich alt, wie gesagt, das ist 25 Jahre, vielleicht sogar 30 Jahre alt, glaube ich, gibt es diese Übersetzungstechnologie schon. Das sollte jeder fortschrittliche Übersetzungsdienstleister heutzutage einsetzen, vor allem wenn Betriebsanleitungen übersetzt werden, die halt, wie gesagt, sehr repetitiv sind. Und das ist eigentlich auch nichts, wofür der Kunde extra zahlen sollte heutzutage. Das ist eigentlich eine Standardleistung, die Verwendung von Translation Memory. Und das sollte auch intellektuelles Eigentum des Kunden sein, was da in diese Datenbank reinwandert, damit es da später keine Diskussionen gibt, wenn man zum Beispiel einen Dienstleister wechseln möchte.
Ja, das finde ich jetzt hochspannend, weil im Grunde in einem Produktentwicklungskontext, zumindest, also nicht unbedingt in jedem Unternehmen, aber die es, sagen wir mal, verstanden haben, auch dort dieser Plattformgedanke eine ganz wichtige Rolle spielt. Stichwort nicht Happy Engineering, also das Rad jedes Mal neu erfinden. Das finde ich jetzt hochspannend. Das hätte ich so natürlich als ein Stück weit blutiger Laie, stark blutiger Laie, was Übersetzungsdienstleistungen im Allgemeinen angeht, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Aber wie du das erzählt hast, ist für mich das sehr plausibel. Und ich sehe eben diese durchaus bestechende Ähnlichkeit in einem Produktentwicklungskontext. Auch Plattformgedanke ist dort sehr ähnlich. Also Dinge wie Open Source zum Beispiel, dass ich halt nicht jedes Stückchen Programmcode selber entwickle, sondern wenn mal jemand an der Stelle ein Rad erfunden hat, dann benutze ich das doch bitte wieder und fange nochmal neu an und durchlaufe gegebenenfalls nicht die gleichen Lernprozesse vielleicht nochmal.
Ja, genau. Also da hat sich sehr viel getan im Laufe der Jahre. Das ist, was ich jetzt gesagt habe, das ist natürlich für die Leute, die in Unternehmen arbeiten mit sehr hohem Übersetzungsbedarf, ist das alter Käse. Da kann man da heutzutage niemand mehr hinterm Sofa hervorlocken damit. Aber für Unternehmen, die da noch am Anfang stehen, ist das sicherlich sehr, sehr relevant. Vor allem, wenn das Ziel lautet, nicht nur international zu verkaufen, sondern auch viele verschiedene Produkte zu verkaufen, die sich aber irgendwo in gewisser Weise ähneln, im Aufbau zum Beispiel der Betriebsanleitungen. Das sollte man schon auch ein bisschen vorausschauen und dann seinen Dienstleister auswählen. Aber wie gesagt, wenn man mit Übersetzungsdienstleistern arbeitet, die jetzt nicht gerade irgendwie so eine Zwei-Mann- oder Zwei-Frau-Firma sind, aber selbst dann könnte man eigentlich erwarten, dass diese Translation Memory zum Einsatz kommt, weil das einfach viel, viel Zeit und Geld sparen kann, je nachdem, was man dann an Übersetzungsaufwand hat im Laufe der Zeit. Und wie gesagt, wichtig auch, dass man eben vorab klärt, dass es das intellektuelle Eigentum des Kunden ist, was da in diese Translation Memory reinwandert. Denn sonst gibt es eventuell später Diskussionen, die man sich dann eigentlich gerne ersparen möchte.
Jetzt hattest du noch das Stichwort KI genannt. Das möchte ich zum Abschluss vielleicht auch noch ein bisschen vertiefen. So ein kleiner Blick vielleicht auch ein Stück weit ja in die Glaskugel noch. Wobei man jetzt ja uns das Thema schon eine gewisse Zeit begleitet, sehr intensiv. Im Grunde kommt ja kaum jemand um das Thema drumherum. Und auch da vielleicht könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Transfergedanke vielleicht da ist. Und deshalb so ein bisschen nachgefragt, welche Rolle spielt KI im Lokalisierungs-Übersetzungskontext und was vielleicht dann in der Unterhaltung der ein oder andere Zuhörer auch vielleicht, ach guck mal, sowas könnte ich ja vielleicht bei mir auch machen.
Also KI, man muss sagen, das, was ich vorher erwähnt habe mit der Translation Memory, ist eigentlich Teil von KI. Also was da vor 20, 25 Jahren oder vielleicht sogar mehr Jahren entstanden ist mit dieser Translation Memory Technologie, ist gehört zur Gruppe der KI, sage ich jetzt mal. Und insofern kann man eigentlich sagen, dass die Lokalisierungsindustrie da mit der Vorreiter ist in der Verwendung von KI, aber jetzt eben nicht das KI, was man jetzt heutzutage als KI kennt, also diese sogenannten Large Language Models, LLMs, abgekürzt wie ChatGPT und so weiter. Das ist ja das, was heute eigentlich alle als unter KI verstehen, wenn man von KI spricht. Was jetzt diese KI, wie zum Beispiel ChatGPT und so weiter anbelangt, ja, das ist aktuell noch ein bisschen eine Art Kristallkugel, in die Kristallkugel schauen. Man kann es natürlich nicht wissen, wie sich das entwickelt. Ich bin relativ sicher, dass es sich weiterentwickelt und dass es nicht nur auf unseren Bereich der Lokalisierung sehr große Auswirkungen haben wird, sondern im Prinzip auf alle Auswirkungen unseres gesamten Lebens. Insofern ist es eine gute Frage, wie sich diese KI in den Lokalisierungsprozessen auswirken wird. Unser CEO von WeLocalize, der Paul Carr, nennt das selber einen Tectonic Shift, ja, also eine tektonische Plattenverschiebung im Prinzip, die hier stattfindet in unserer Industrie. Und unser Head of Solutions geht davon aus, dass in den nächsten 12 bis 18 Monaten hier eine sehr große Veränderung stattfinden wird. Was das jetzt für kleine und große Unternehmen mit viel oder wenig Übersetzungsbedarf bedeutet, das müssen wir noch abwarten. Aber auch da ist es wichtig, dass man, je nachdem, wie man schon involviert ist in das Thema Übersetzungsbedarf oder wie man, je nachdem, wie man denkt, dass man involviert sein wird, dass man auch hier einen Partner auswählt, der sich mit der Thematik AI, KI entsprechend auseinandersetzt. Tagtäglich durch entsprechend qualifizierte Mitarbeiter, die sich ausschließlich mit diesem Thema beschäftigen. Denn was heute gut funktioniert, wird wahrscheinlich in 12 bis 18 Monaten oder vielleicht noch ein paar Monate mehr nicht mehr so ideal sein. Also es bleibt also spannend, aber wie es genau aussehen wird, das wird sich zeigen.
Ja, ich denke, da sind wir dann wieder alle gleich, weil der Blick in die Glaskugel uns da noch nicht wirklich, ja, vielleicht müssen wir da so eine Art Meta-KI bauen, die einem auch sowas dann irgendwann verfügbar macht. Wobei dann immer noch die Frage ist, ist es halt nur Fantasie? Da, glaube ich, kennen wir ja alle. Bestimmte Geschichten hat jeder auf die eine oder andere Weise schon mal was erlebt, wo halt das Fantasieren dann losgeht.
Also wichtig ist da sicherlich auch, dass man entsprechende Vorsichtsmaßnahmen trifft, dass man jetzt nicht irgendwie sich hier bei ChatGPT aufmacht oder andere oder von Google entsprechende Technologien und dann seine Inhalte da reinschmeißt. Das war vorher schon nicht gut bei den normalen Online-Übersetzungstools, denn da können auch sensible Daten drin sein, die dann plötzlich bei anderen Übersetzungen von anderen Leuten wieder auftauchen. Denn im Prinzip werden diese öffentlich verfügbaren Maschinen werden ja dann mit den Übersetzungen, die wir alle machen online, dann ja wieder trainiert. Ja, und da muss man schon aufpassen, dass da keine ungewollten Unfälle passieren, dass sensible Daten plötzlich irgendwo in dieser trainierten Maschine sind und die dann plötzlich dann in anderen Übersetzungen wieder auftauchen. Insofern ist es gut, wenn man sich mit dem Thema schon auseinandersetzt, dass man dann auch seine eigenen Engines, Machine Translation Engines oder was auch immer, oder AI Engines oder, wie ich hatte vorher gesagt, LLMs anschafft, ein bisschen was investiert. Aber da braucht man natürlich auch entweder einen Dienstleister oder entweder Angestellte, die sich damit auskennen, oder man geht doch wieder den Dienstleisterweg, da die Dienstleister ja in diese Technologie investieren und dann auch für Kunden entsprechendes aufsetzen können, um dann solche ungeliebten oder unerwünschten Ereignisse dann vorzubeugen.
Ja, und um es vielleicht nochmal ganz platt auszudrücken, auch da macht eine mindestens Zweisprachigkeit vielleicht einen gewissen Sinn, so wie an anderer Stelle das kleine Einmaleins auch nicht verkehrt sein kann, wenn man es beherrscht, weil die KI doch da den einen oder anderen Bock schon geschossen hat.
Ja, also das wird auch weiter passieren, aber egal, ob man jetzt mit Menschen oder Technologie zu tun hat, niemand ist unfehlbar. Es kommt dann auch sehr darauf an, wie gut man diese Technologie trainiert. Und dann muss man halt, also zum Beispiel in der Medizintechnik ist es ja so, ich bin ja bei WeLocalize bin ich ja ausschließlich für Medizintechnik Firmen zuständig. Da ist es sehr hoch reguliert, da ist ein sehr hoher Qualitätsanspruch, denn da darf man ja, sollte man nach Möglichkeit keine Fehler machen, definitiv keine schwerwiegenden. Und da muss natürlich einfach auch, wenn man solche Technologien dann schon einsetzt, muss natürlich auch ein Prozess dahinter sein, der die Qualität dann zum Schluss nochmal prüft. Und das ist das sogenannte In-Country Review zum Beispiel oder In-Country Validation, wo man sagt, okay, ich bekomme von meinem Dienstleister eine Übersetzung, die wurde nicht nur übersetzt von einem qualifizierten Dienstleister, sondern die wurde auch Korrektur gelesen von einem die wurde übersetzt von einem qualifizierten Übersetzer und die wurde auch Korrektur gelesen von einem zweiten unabhängigen Übersetzer, das sogenannte Vier-Augen-Prinzip. Und viele Unternehmen fahren dann ein sogenanntes Sechs-Augen-Prinzip, dass sie sagen, okay, diese Übersetzung, diese korrekturgelesene Übersetzung, die ich bekomme von meinem Dienstleister, die schicke ich noch in alle Zielmärkte oder in alle Büros in den Ländergesellschaften, damit die ihre eigenen Sprachen eben nochmal gegenprüfen, ja, einfach als letzter Qualitätssicherungsschritt, wo dieses Feedback kommt dann wieder in die Translation Memory, sodass es im Zeitverlauf natürlich besser werden sollte. Also wie gesagt, da muss man schon je nach Industrie und Qualitätsstandards muss man da schon ein bisschen aufpassen, was man da betreibt. Übrigens sollte ich vielleicht noch sagen, das ist ja das Thema Translation Memory. Zwischen dem Thema der Translation Memory und der künstlichen Intelligenz, wie man es eben als heute als künstliche Intelligenz kennt, zum Beispiel mit LLMs, ChatGPT, gibt es ja noch was anderes. Es gibt auch Machine Translation. Die meisten kennen das durch Google Translate zum Beispiel oder DeepL, Online Machine Translation. Aber ein Dienstleister, der hier qualifiziert ist, kann hier auch bei sehr hohem Übersetzungsbedarf sehr, sehr viel beitragen, dass man durch Machine Translation die Produktivität steigert. Und auch das ist Teil des ganzen KI-Themas.
Prima, David. Da waren jetzt, ja, an der Stelle wiederhole ich mich fast in jeder Episode, aber das finde ich eben auch das Spannende, mit jemand über ein Thema zu sprechen, mit dem man anfänglich gar keine Berührungspunkte hat und dann doch erstaunlicherweise immer wieder hohe Ähnlichkeiten in den eigenen Kontext rein erkennt. Und deshalb danke ich dir für deine Zeit.
Sehr gerne, Kürz, war mir ein Vergnügen, mein Wissen mit deinen Lesern zu teilen. Ich möchte aber abschließend noch etwas, noch kurz was mitteilen, was mir selber noch jetzt spontan einfällt, Kürz. Und zwar, es geht um das Thema, ist jetzt Übersetzung ein Kostenfaktor oder ist es eine Investition? Ja, und wer an diesem Punkt ist, sich diese Gedanken zu machen, die möchte ich sagen, es gibt da eine Studie von der Firma CSA Research, das ist eine unabhängige Firma, die sehr viel oder die ausschließlich Studien im Bereich der Lokalisierung rausbringt. Und diese Umfrage, also keine Studie, sondern eine Umfrage unter über 1000 qualifizierten Käufern von Technologieprodukten. Und die wurden letztendlich befragt, ob sie bereit wären für ein Local Language Experience, also das Konsumieren aller relevanten Informationen in der eigenen Sprache, vermutlich vor und nach dem Kauf, ob sie bereit wären, mehr zu bezahlen. Und diese Umfrage hatte das Ergebnis, dass 66% dieser befragten qualifizierten Technologiekäufer sagen, ich wäre bereit, bis zu 30% mehr zu bezahlen für so ein Local Language Experience. Ja. Und das sind auch wieder so Sachen, die kann man eigentlich nicht wissen, aber jetzt deine Hörer, die sich jetzt mit diesem Podcast auseinandergesetzt haben und die jetzt, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon sprechen, mindestens eine halbe Stunde investiert haben, in das zu hören, die wissen das jetzt und werden das hoffentlich zu dem Vorteil nutzen.
Ja, vielen Dank nochmal für den Hinweis. Danke dir.
Sehr gern geschehen. Also dir auch nochmal herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast und allen Zuhörern viel Erfolg mit ihren Übersetzungs-/Lokalisierungsprozessen.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit David Altmann zum Thema Lokalisierungsprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 340. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei Apple Podcasts. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.